Wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Die letzten 2,5 Tage oder 3 Tage waren voll gefüllt und es ist so viel Gutes passiert. Von Mittwochabend bis gestern Mittag, gestern Abend, heute, Männerabendbrot kommt noch. Das überall wird Gutes in die Welt gesetzt. Gute Atmosphäre verbreitet. Paulus spricht einmal davon, dass wir ein Duft des Lebens sein dürfen, sollen. Und das ist das Gottes Ziel ist mit uns. Dann gibt es aber noch andere Düfte in uns und aus uns raus. Jetzt würde ich gerne eure Gedanken wissen. Habt ihr euch geärgert in der letzten Woche? Über irgendwas oder über irgendjemand? Irgendwas, was euch wütend gemacht hat? Jemand hat euch übersehen? Nicht gedankt vielleicht? Jemand hat angerufen und euch was gesagt, wo ihr merkt, jetzt steigt was auf in mir? Oder hat nicht angerufen und etwas nicht gesagt und ihr habt eine Information nicht gekriegt? Wir haben ganz viel Grund, wo wir uns ärgern. Vielleicht haben andere eine Entscheidung getroffen, die dich ärgert, oder eine Entscheidung nicht getroffen und das ärgert dich auch. Oder du selber hast eine Entscheidung getroffen und ärgerst dich darüber, weil sie nicht richtig war oder weil andere das nicht gut fanden. Wie auch immer. Ich habe hier eine Frage stehen, wer hat sich noch nie geärgert? Wer jetzt aufzeigt, da lachen alle, glaube ich. Glauben wir euch nicht. Ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten schon einen Satz gehört, den ich hoffentlich nie mehr vergesse. Der heißt, wenn du dich länger als 15 Sekunden ärgerst, liegt das Problem bei dir. Nochmal. Wenn du dich länger als 15 Sekunden ärgerst, hast du ein Problem. Nicht der andere oder die andere ist das Problem. Und da sind zwei Aussagen drin. Nämlich das Erste, es ist völlig okay, dass du dich, ich mich über irgendetwas ärgere. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Das ist in Ordnung. Das ist auch keine Sünde. Wir lesen in der Bibel, dass Gott sich ärgert manchmal. Also sich ärgern ist sogar wichtig, weil in dieser Energie, in diesem sich ärgern, steckt so viel Energie drin, eine Energie, um etwas zum Besseren zu verändern. Da stört uns irgendetwas, wo wir sagen, das ist überhaupt nicht gut, dass das so ist. Das muss eigentlich anders sein. Und diese Energie gilt es nur richtig zu nutzen. Also ärgern ist könnte eine positive Energie sein in uns. Und gleichzeitig gilt, wenn du dich länger als 15 Sekunden ärgerst, ist nicht lang, dann speicherst du diese Energie in dir. Du frisst sie in dich hinein. Und dann rumort es da. Das ist wie bei einem Dampfdrucktopf. Da ist Flüssigkeit drin und da kommt Energie rein, das soll ja kochen. Aber da ist ein Deckel drauf, der dicht ist, also mit einem starken Gummi. Und dann wird diese Flüssigkeit zu Dampf und Dampf hat mehr Volumen, also breitet sich aus als Flüssigkeit. Und der Druck in diesem Topf steigt. Und wenn die Energie immer weiter zugeführt wird, dann steigt dieser Druck immer weiter. Und wenn dieser Dampf nicht irgendwo abgelassen werden kann, dann explodiert das Ding. Ein Glück gibt es Sicherheitsventile. Da kommt dann der Überdruck raus. Und wenn er zu groß ist. Und bei uns ist es genauso. Wenn die Energie unseres Ärgers keinen guten Ausweg findet, dann zischen wir diese Energie raus. Zu anderen. Oder zu uns selbst. Oder zu Gott. Da ist es noch richtig. Und wenn es eben nicht zischt vorher oder gar nichts ist, weil wir es unterdrücken, dann speichern wir Groll, Bitterkeit und auch Hass. Bis dahin geht es. Und dann wird eben der Druck irgendwann zu stark und wir explodieren. Und dann werden andere bespuckt und beschmutzt. Wollten wir gar nicht. In unserem Land ist so viel von solchem Ärger zu spüren. Der Friede ist vorbei. Überall Proteste und Streiks. Jeder kämpft um sein Recht und seinen Vorteil. Und es gibt mehr gegeneinander als miteinander. Der Ton wird aggressiver. Eine Ampel wird an einen Galgen gehängt. Ein deutliches Symbol. Weg mit der Regierung. Hängt sie auf. Was damit gesagt wird, ist, tötet sie. Mich lässt das nicht kalt. Wie gehen wir mit unseren Politikern um? Wir haben Galgen, hängt, lebt nicht mehr lange. Geballte Wut steckt dahinter. Und Verzweiflung, natürlich auch Verzweiflung. Und da greift man schon mal zu heftigen Mitteln. Und die Frage ist, wir auch, machen wir damit? Gehen wir also einen Weg mit, den die Gesellschaft ohne Gott nicht anders weiß oder nicht anders kennt? Und wir gehen einfach mit? Wie kommt es, dass Christen Politikern zujubeln, die andere beschmutzen und niedermachen und beschädigen und beschimpfen? Wie kommt das? Wie kommt das, dass wir es nicht schaffen, dass der Friede Gottes, der uns doch erfüllt oder erfüllen soll, in die Gesellschaft reingeht? Wie kommt das, dass wir keine Friedenslösungswege finden? Lassen wir das auch zu, auch unter uns, dass unser Ärger und unsere Wut unser Reden und Handeln bestimmt, so wie es in der Welt üblich ist. Nicht alle, aber vielfach. Oder geht es auch anders? Es geht auch anders. 1989 in Leipzig. Ungefähr 10 Jahre vorher haben Christen begonnen zu beten für Frieden, für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung in der Nikolaikirche. Und die Kirchen waren extrem wichtig in der DDR. Das war der einzige Raum, wo man ohne Angst sagen konnte, was man dachte. Da waren auch die Spitzel der Stasi, ja. Die mussten sich dann die ganzen Andachten und Gebete und Lieder mit anhören. Das war auch gut für sie. Aber man konnte dort miteinander sprechen, diskutieren, Lösungen suchen. Immer mehr Menschen trafen sich dort. Und 1989 im September fingen die Menschen an, nach diesen Andachten auf die Straße zu gehen. Zunächst 800, dann wurden es immer mehr, dann wurden es Tausende. Und sie trafen sich zuerst in den Kirchen, so viel Platz da war, oder ein Teil zumindest. Und da gingen sie auf die Straße jeden Montag. Und die Botschaft der Pastoren war, habt keine Angst, vertraut Gott. Alle hatten Angst. Aber es kam diese Botschaft aus der Bibel, habt keine Angst, vertraut Gott. Und keine Gewalt. Auch andere Persönlichkeiten, auch Kurt Masur, der Dirigent, auch SED-Persönlichkeiten, riefen dazu auf, keine Gewalt anzuwenden. Am 9. Oktober trafen sich Menschen in allen 4 Kirchen Leipzigs. Habt keine Angst, war die Botschaft. Und die war nötig, denn kurz vorher gab es diese Demonstration in Peking, in China, und sie wurde blutigst niedergeschlagen mit Gewalt. Und alle hatten Angst, dass das in Leipzig genauso passiert. Und es wurde auch vorbereitet. Überall in den Nebenstraßen stand die Armee. Und es wurden Krankenhausstationen geleert, um die ganzen Verletzten aufnehmen zu können. Habt keine Angst, war also eine wichtige Botschaft. Und die andere Botschaft war, keine Gewalt. 70.000 Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten für eine gerechte Wahl, eine freie Wahl. Sie demonstrierten für einen Sozialismus, den wollten sie gar nicht abschaffen, aber der gerecht war. Und sie gingen auf die Straße und es donnerte durch Leipzig, wir sind das Volk. Und ich kenne eine Frau, deren Schwester 8 Kilometer weg gewohnt hat und sie hörte dieses Donnern. Wir sind das Volk. Da lag Angst in der Luft, da lag Gewalt in der Luft. Und es blieb friedlich. Es passierte ein Wunder. Es gab keine Gewalt. Die Demonstranten hatten gebetet. Die das wollten und konnten. Und sie hatten Kerzen in der Hand. Wer mit Kerzen geht, muss die Flamme schützen und er hat keine Hand frei für eine Faust und keine Hand frei für Steine und keine Hand, um andere zu schlagen. Und es gibt einen Soldaten, der gesagt hat, wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Gebet und Kerzen haben die Mauer, die Deutschland trennte und viele Menschen einsperrte, fallen lassen. Und Geduld, 10 Jahre Gebet und mutiges Handeln, beides zusammen. Gebet, das möchte ich heute Morgen sagen, ist das wichtigste und das beste Mittel, das Gott uns zur Verfügung stellt, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist unser Auftrag. Wer betet, tut nicht nichts. Sondern du wendest dich im Gebet an den Schöpfer des Universums. Du wendest dich an den, der sich mit ungerechtem Verhalten und ungerechten Strukturen nicht abfindet. Du wendest dich an den, der Kranke heilt und Tote auferweckt hat. Du wendest dich an den, der selbst gestorben und auferstanden ist, der gesagt hat, ich gebe mein Leben hin, damit ihr Frieden haben könnt. Und er am Ende sagt, ich habe den Tod besiegt. Wollt ihr mit mir leben? Du wendest dich an den, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Bibel fordert uns auf, zuallererst zu beten, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich lese aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6 und 8. Paulus schreibt, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein. Und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott, und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündigt werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Vers 7 lasse ich jetzt aus, weil er uns in andere Bahn lenkt. Vers 8, ich will, dass die Männer in allen Gemeinden so beten, wie es Gott gefällt, ohne Groll gegen jemanden zu hegen oder im Streit zu leben oder ohne Zweifel, sagen andere Übersetzungen. Gebet ersetzt unser Handeln nicht. Umgekehrt kämpft der, der nicht betet, nur mit eigenen Kräften, nur mit eigener Weisheit, nur mit eigener Kreativität. Wer nicht betet, denkt, wenn ich nicht handle, dann wird nichts gut. Macht alles von sich abhängig. Oder von den anderen, wo du denkst, die müssten doch handeln. Und dabei wenden wir leider viel zu oft ganz irdische Machtmittel ein, Lautstärke zum Beispiel. Und wir suchen Mehrheiten statt Einheit. Wir bekämpfen die Person des anderen, anstatt um einen guten gemeinsamen Weg zu ringen. Einen Weg, auf dem es keine Verlierer gibt. Und im Hintergrund steht oft die Angst, unterzugehen. Oder dass das, was einem wichtig ist, kaputt gemacht wird. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist nicht Gott. Aber wie oft machen wir Angst zum Antrieb unseres Redens und unseres Handelns? Was doch eigentlich Gott sein möchte und sein Geist. Wenn wir nur unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten einsetzen, zerstören wir mehr, als wir aufbauen. Ärger erzeugt Ärger, Wut erzeugt Wut, Gewalt erzeugt Gewalt. Am Ende sind wir erschöpft und verzweifelter als vorher. Am Ende gibt es nur Verletzte und Resignation. Und Gott hat einen anderen Weg für uns, einen Weg, der wirklich hilft. Und jetzt sehen wir einen ganz kleinen Videoausschnitt, knapp anderthalb Minuten, was Gott uns schenkt, wenn er uns sagt, wir sollen beten. Ich habe gerade gedacht, wenn man sich den Daumen quetscht, möchte man nicht hören, warum hast du nicht alle Kraft gegeben, nicht alles eingesetzt. Aber wer nicht betet, setzt nicht alle seine Möglichkeiten ein. Wer betet, sagt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott, der genau sieht, was alles schief läuft. Es gibt einen Gott, der mitleidet, in Jesus hat es bewiesen. Es gibt einen Gott, der verwundete Herzen heilen kann. Es gibt einen Gott, der uns Weisheit geben möchte. Weisheit, unsere Gemeinde und unsere Welt zu gestalten. Es gibt einen Gott, der am Ende alle Ungerechtigkeit und alles Böse gerecht richten wird. Das Böse kommt nicht durch. Auch wenn es auf dieser Welt oft keiner entdeckt und wenn man es entdeckt, dass es nicht geahndet wird. Das Böse kommt nicht durch. Wenn wir uns an ihn wenden, an Gott, auf ihn hören, dann wird unsere Gemeinde zum Licht der Welt. Dann werden wir Hoffnung verbreiten. Dann werden Menschen gerettet. Das ist Gottes oberstes Ziel. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und es geht nicht nur um Rettung. Es geht darum, dass wir erkennen, dass Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit heilvoller und besser ist als das, was wir uns ausdenken, was wir für richtig halten. Es geht darum, dass wir gewiss sind und überzeugt sind, dass Gottes Weisheit hilfreicher ist als meine Wahrheiten. Und wie oft denke ich, wenn die nur auf mich hören würden, dann würde alles gut werden. Und manchmal stimmt das ja sogar. Aber vielleicht ist der falsche Zeitpunkt. Oder deine Mittel, deine Weisheit anzubringen, haben keine Wirkung. Oder zerstören sogar mehr, als sie aufbauen und heilen. Also bete, wende dich zuerst an Gott. Und dann steht hier was vom Bitten. Mit Bitten benenne ich den Mangel, den ich erlebe. Da fehlt was. Gott, Jesus, da ist nicht genug von da. Nicht genug Liebe, nicht genug Weisheit. Nicht genug Frieden, nicht genug Geld, nicht genug Weisheit für Konfliktlösung. Jesus, unsere Vorräte sind erschöpft. Wir sind am Ende. Bitte gib uns, was wir brauchen. Und das kann flehentlich sein, da dürfen meine Emotionen rein. Jesus, hilf mir, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr, wo bist du? Das ist Bitten. Dann ist hier von Wünschen die Rede. Wünsche darf ich nennen. Also von wem wünschst du dir was? Von deinem Ehepartner, von deinem Freund, deiner Freundin, von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinen Kindern. Wer Wünsche äußert, wendet keine Gewalt an. Er bittet darum, dass der andere freiwillig etwas gibt. Etwas, was für mich wichtig ist, und stellt aber keine Forderung, sondern bittet einfach. Ich zwinge den anderen nicht, sondern wende mich an eine Person, zu der ich Vertrauen habe. Ich gehe davon aus, dass der andere es gut mit mir meint. Das ist, wenn ich meine Wünsche Gott sage. Ich gehe davon aus, dass er gut ist. Und ich bitte ihn, aber ich zwinge ihn nicht, meinem Willen zu folgen. Und das dritte Wort, was hier steht, macht es noch deutlicher. Wenn ich ein Anliegen habe, dann trage ich das vor, dann erkläre ich das, dann trete ich in ein Gespräch ein. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Er möchte sich mit uns unterhalten. Und deshalb ist es wichtig zu beten, auch wenn er schon alles weiß. Sagen ja manche, warum soll ich beten, er weiß das schon alles. Ja, weil er mit dir reden möchte. Gott möchte, dass wir in eine Beziehung mit ihm eintreten. Er möchte nicht nur unsere Bittliste entgegennehmen. Und wenn wir das tun, passiert etwas Wunderbares. Wir werden verändert. Ich werde verändert. Wenn ich bete, dann spricht Gott zu mir. Darum, in die Richtung, wie hast du reagiert auf das, was der andere falsch gemacht hat? Warum regt dich das länger auf als 15 Sekunden? Wo ist da deine Wunde in dir? Darf ich das heilen, damit du robuster durchs Leben gehen kannst, damit du nicht so mit offenen Wunden rumläufst, damit du nicht so eine entzündete Haut hast, die man nur berühren muss und du schreist auf. Darf ich das heilen? Er spricht mit dir, er spricht mit mir. Und dann kann ich meinen Dampf bei ihm ablassen. Er hält das aus. Meine Wut, meinen Ärger, meine Verzweiflung, meinen Zorn. Und wenn der Dampf raus ist, dann kann man den Deckel öffnen. Ne? Ein Dampfdrucktopf, wenn der Druck drauf ist, kannst du nicht öffnen. Du hast nicht genug Kraft dafür. Aber wenn der Druck raus ist, dann geht es. Und dann sagt Gott, jetzt schau mal in deinen Topf rein, in dein Herz. Was brodelt denn da alles? Und dann gib mir das. Ich will es heilen. Der Wunsch, dich durchzusetzen. Deine Unbarmherzigkeit mit der Unvollkommenheit anderer. Deine Verletzungen, die ich doch noch nicht vergeben habe, also die sagt er zu mir, die eine Verletzung, die du doch nicht vergeben hast und vielleicht noch gar nicht vergeben willst. Deine Ungeduld, deine Angst, was Falsches zu sagen, deine Angst, kritisiert zu werden, deine Angst, Ablehnung zu erfahren. Angst, zu kurz zu kommen, gib mir das. Ist nicht von mir, sagt Gott, ist nicht von mir. Ich habe Besseres für dich. Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Also der Vater lädt dich ein zu einer Unterredung. Lass deinen Dampf bei ihm ab. Er hält deine Emotionen aus. Er versteht dich. Und er verurteilt dich nicht. Und dann höre ihm zu. Denn als erstes will er mich selbst verändern. Meine Sicht vom anderen, zum Beispiel das. Und deshalb fordert er uns auf, für alle Menschen zu danken, auch für unsere Politikerinnen und Politiker. Und das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was sie machen. Das heißt nicht, dass wir damit übereinstimmen. Aber wir danken für sie, weil sie Verantwortung übernehmen in unserem Land. Wir danken für die Leiterinnen und Leiter unserer unterschiedlichen Gruppen und Dienstgruppen in unserer Gemeinde, die mühen sich ab, damit Gottes Wort verkündigt werden kann, damit Menschen sich hier wohlfühlen. Wir danken auch für die, die in der Gemeindeleitung sind und die nach Gottes Willen also fragen und ihn entdecken wollen und ihn auch umsetzen wollen. auch für unsere Ältesten und Hauptamtlichen. Wenn ich danke, dann schaffe ich eine Wolke von Wohlwollen um sie herum. Eine Wolke von Güte. Eine Wolke von Barmherzigkeit. Dann mache ich den Raum, der um sie ist, weit und enge sie nicht ein in meine Vorstellung. Und das habe ich ja schon gerade gesagt. Ich danke dafür, dass sie Verantwortung übernehmen. Ich danke für ihre Gaben und Fähigkeiten, die ich bei ihnen entdecke. Entdeckst du sie? Oder siehst du nur das, was sie nicht können? Ich danke für ihre Persönlichkeit. Wenn wir danken, lassen wir los. Fäuste öffnen sich. Wer dankt, kann dem anderen die Hand reichen, um ihn willkommen zu heißen, um ihn zu umarmen oder um ihn zu stützen. Wer dankt, öffnet sich für Gott. Und dadurch kann unser Vater im Himmel uns gute Wege führen. Dankbare Menschen, Psalm 50, 23, für mich unglaublich wichtig. Wer mir dankt, sagt Gott, der bringt mir damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Und dadurch macht er den Weg frei, mit dem ich ihm Rettung bringe. Psalm 50, 23. Danken öffnet den Weg, damit, auf dem Gott uns leiten will. Dankbare Menschen sind nicht bitter. Bittere Menschen vergiften die Atmosphäre. Sie sorgen dafür, dass andere sich unwohl fühlen. Und dadurch werden sie nicht gehört, was sie eigentlich wollen. Dankbare Menschen verbreiten Wohlwollen. Sie bewirken, dass andere aufleben und ermutigt werden. Dankbare Menschen verändern diese Welt. Betende und dankbare Menschen sorgen dafür, dass andere Jesus als ihren Retter erkennen und finden können. Und deshalb betet. Und jetzt vor allem ihr Männer. Gehört auch zu. Die Frauen machen das oft sowieso. Ne? Aber die Männer brauchen diesen Tritt vor Schienbein. Oder hinter. Naja. Also vor allem ihr Männer. Ich will, dass die Männer in allen Gemeinden so beten, wie es Gott gefällt. Ohne Groll gegen jemanden zu hegen oder im Streit zu leben. Männer versuchen, die Dinge mit Kraft und Überlegenheit zu lösen. Viele auf jeden Fall. Haben auch die Muskeln dafür und die ganze Statur. Aber wirksam wird unsere Kraft, wenn wir sie ohne Groll und ohne Streit einsetzen und ohne Zweifel, ohne Misstrauen. Wirksam wird diese Kraft, wenn wir heilige Hände heben. Also wenn wir unser Leben danach ausrichten, wie es Gott gefällt. Im Alltag. Wenn wir ohne Groll gegen jemand anders beten und wenn wir nicht Misstrauen behalten gegenüber dem anderen und deshalb streiten, auch Misstrauen gegenüber Gott. Also liebe Männer, alle unsere Arbeit wird viel wirkungsvoller, wenn wir beten. Und das ist das, was vielleicht ganz schwer ist zu begreifen, weil es fühlt sich so nach Zeitverschwendung an. Aber ich wünsche mir so sehr, dass die Selbstständigen sich zusammentun und miteinander beten. Dass die in der Landwirtschaft sind, sich zusammentun und miteinander beten. Dass die in der Medizin arbeiten, irgendwo, dass sie zusammenkommen und miteinander beten. Dass Leute, die in derselben Firma arbeiten, zusammenkommen und miteinander beten. Damit Gott das Leben, das Gott hat, durchkommt, sein Friede. Wir müssen alle begreifen, finde ich, müssen, dass es das Effektivste ist, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wer betet, sagt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. So verändern wir die Welt. Amen.